Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Warum weigert Bayern sich weiter, Picassos Madame Soleil zu restituieren? Wieso erfahren Sie ausgerechnet in der Frankfurter Schirm, dass Plastik nicht ewig hält? Und was ist die Rumba-Therapie? Es entstand in Picassos blauer Phase das Porträt der Madame Soleil. Aus dem Besitz von Paul von Mendelssohn-Bartholdy wurde es 1935 von der Berliner Galerie Tannhauser zum Verkauf angeboten, bevor auch diese jüdische Familie ins Exil floh und Madame Soleil 1964 für 1,6 Millionen Mark an die Bayerischen Staatsgemäldesammlung verkauft wurde. Und die weigert sich seit 14 Jahren, den Erben von Paul von Mendelssohn-Bartholdy das Gemälde zurückzugeben, weil es sich nicht um NS-Raubkunst handeln würde. Ende März trat Kulturstaatsministerin Claudia Roth auf die Bildfläche und heute tagte der Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags zum zweiten Mal. Die Frage an meinen Kollegen Stefan Koldehoff: Wurden nach der Sitzung Neuigkeiten verkündet?
Nein, es ist eigentlich bei den alten Positionen geblieben. Das heißt, dass die sogenannte Bayerische Ampel, die dort ja die Opposition stellt, also SPD, FDP und Grüne, sich vehement dafür eingesetzt haben, die sogenannte Limbach-Kommission als vermittelndes Gremium einzuschalten. Die Regierungsparteien, aber die Freien Wähler und vor allen Dingen die CSU haben gesagt, für sie hätte sich nichts am Sachstand verändert. Und dieser Sachstand bedeutet eben, dass man im Grunde genommen die Angeschuldigten selbst, die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, mit Prüfungen betraut hat. Und diese, um es mal ein bisschen flapsig auszudrücken, Angeklagten sind selbst zum Ergebnis gekommen, dass sie unschuldig seien und da müsse man auch nichts dran ändern.
Zeigt auch dieser heutige politische Termin die Arbeitsbasis der Limbach-Kommission, die ja eingesetzt wurde, um in solchen Fällen Lösungen zu finden, müsste neu tariert werden oder braucht es ein bundesweites Kulturrückgabegesetz?
Also das Interessante ist, dass ja diese Limbach-Kommission keine Erfindung ist, die irgendwie aus der Luft gekommen ist, sondern nachdem 1998 die Bundesrepublik die sogenannte Washingtoner Erklärung unterschrieben und gesagt hat, wir wollen dieses Thema NS-Raubkunst neu angehen, hat man dann in der Bundesrepublik überlegt, wie setzen wir das um? Und dann gab es eben unter anderem die Idee, dieses Mediationsgremium, das damals von der Verfassungsgerichtspräsidentin Jutta Limbach geleitet wurde, einzusetzen. Dem hat auch Bayern zugestimmt und auch Bayern zahlt für diese Kommission. Und nun kommt aber das erste Bundesland und sagt, ja, das war dann eben damals so, aber jetzt finden wir eigentlich, wir können das viel besser selber machen und ignorieren einfach mal, dass es diese Kommission gibt. Das zeigt zumindest, dass die Akzeptanz dieser, wie sie offiziell heißt, beratenden Kommission offenbar nicht mehr so hoch ist, wie sie das ursprünglich mal gewesen ist. Da kann man jetzt über die Gründe dafür nachdenken. Gab einige Entscheidungen, die sehr umstritten waren. Ich würde aber sagen, im konkreten Fall Bayern und München ist es schlicht die Angst, dass diese Kommission sagen könnte, ihr habt euch da leider 14 Jahre lang schlecht verhalten. Ihr habt diese Familie immer wieder vertröstet, habt immer wieder irgendwelche Entscheidungen herausgezögert. Jetzt gebt mal zurück. Und das möchte man offensichtlich in München nicht riskieren.
Nach der Sitzung heute in München, wie könnte es denn politisch bzw. juristisch weitergehen?
Es gibt schon Ankündigungen. Es gibt Ankündigungen vor allen Dingen von SPD und Grünen, dann jetzt nach diesem Scheitern im Ausschuss doch nochmal ins gesamte Parlament mit diesem Fall zu gehen. Die Möglichkeit gibt es, wenn sich Petenten, also Bittende, muss man sich übrigens auch nochmal klar machen, dass hier im Moment eine jüdische Familie wieder zu Bittstellern gemacht wird durch diese Petition. Wenn die sich ungerecht behandelt fühlen, ihre Punkte nicht genug gewürdigt fühlen, dann besteht die Möglichkeit, das auch im Plenum, im Parlament nochmal zu verhandeln. Und das soll am 4.7. geschehen. Gleichzeitig verweist aber vor allen Dingen die CSU immer darauf, man fordere ja seit langem schon im Bundesrat ein Rückgabegesetz, also nicht diese freiwilligen Regelungen, sondern tatsächlich ein Gesetz. Und es scheint ein wenig, als sei man ein bisschen beleidigt, dass die anderen Bundesländer noch nicht drauf eingegangen sind. So ein Gesetz hat aber viele, naja, Unwägbarkeiten. Zum Beispiel dürfen keine Gesetze verabschiedet werden in Deutschland, die rückwirkend gelten. Soll man also beispielsweise Madame Soler mit einem Gesetz beikommen, das sich nicht auf Handlungen, auf möglicherweise Diebstähle, auf unrechtmäßige Besitzerwechsel beziehen darf, die in der Vergangenheit stattgefunden haben? All das hat Bayern noch nicht erklärt.
In den USA wurden ähnliche Fälle verhandelt mit der Sammlung Mendelssohn-Bartholdy. Es wurden Lösungen gefunden, die die Museen und die Familien zufriedengestellt haben. Nun haben Sie sich auch intensiv mit der Sammlung Mendelssohn beschäftigt. Wie beurteilen Sie denn die Beweislage im Fall der Madame Soler, also die Haltung der bayerischen Gemäldesammlung?
Paul von Mendelssohn-Bartholdy war Jude, er war verfolgt, er unterlag grundsätzlich den Restriktionen, den Gängeleien, denen Juden nach 1933 ausgesetzt waren in Deutschland. Dazu zählten unter anderem Berufsverbot, dazu zählten Fantasiesteuern wie die Judenvermögensabgabe oder die Reichsfluchtsteuer. Da sagt nun Bayern, all das trifft auf Paul von Mendelssohn-Bartholdy nicht zu, weil er 1935 schon gestorben ist. Aber natürlich musste er sich auch die Frage stellen, was denn mit seiner Familie mal sein würde. Und er hat in dieser sicherlich vorhandenen Verfolgungs- und Zwangssituation Entscheidungen getroffen, die unter anderem lauteten: Ich werde Kunst verkaufen. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das MoMA in New York, das Guggenheim Museum, die National Gallery in Washington, die Stiftung des Musical Tycoons Andrew Lloyd Webber, sie alle haben diese Verfolgungssituation anerkannt und sie haben Lösungen gefunden, die entweder Entschädigungssummen oder Rückgabe von Werken bedeutet haben, dass Bayern da nach wie vor 14 Jahre lang nicht sich zu einem Schritt entscheiden kann, das wenigstens prüfen zu lassen von der beratenden Kommission. Das ist inzwischen tatsächlich eine Blamage, die auch international wahrgenommen wird.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie steht denn Deutschland mit dieser bayerischen Haltung international da? Gibt es Druck oder wird erwartet, dass die Kulturstaatsministerin stärkeren Druck macht?
Ich glaube, dass schon im Ausland wahrgenommen wird, dass das nicht die Bundesrepublik ist, sondern dass es der Freistaat Bayern ist, der sich da im Moment so verhält. Es gab in anderen Bundesländern sehr, sehr gute Lösungen schon, viele auch, die gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind, weil man sie diskret verhandelt hat. Zwei Kulturstaatsministerinnen, eine von der CDU, Monika Grütters, und dann jetzt auch Claudia Roth, haben sehr klar gemacht, dass die Washingtoner Erklärung auch für Bayern gilt und dass sie erwarten, dass man einer Anrufung der Kommission zustimmt. Man kann niemanden zwingen. Wir leben in einem föderalen Staat. Es gibt die Hoheit des Bundeslandes Bayern, da selbst Entscheidungen zu fällen. Also Druckmittel kann es nicht geben, höchstens den moralischen Druck. Und da muss man mal abwarten, wie das jetzt wird, wenn wahrscheinlich am 4. Juli das Ganze nochmal in den Landtag geht.
Und dann aller Wahrscheinlichkeit nach werden wir Stefan Koldehoff wiederhören. Er hat berichtet über den Fall von Pablo Picassos Madame Soler. Heute ein Termin im Petitionsausschuss des Bayerischen Landtags. Die Rundfunkgebühren, auch in Deutschland ein strittiges Thema. In der Slowakei ist gerade entschieden worden, werden sie in 9 Tagen abgeschafft und der Staat übernimmt die Kosten. Marianne Alweis schildert, welche Konsequenzen das hat, nicht nur, weil der staatliche Sender seit Jahren unterfinanziert ist.
Lubosz Machaj kann erstmal aufatmen. Der Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Slowakei hatte schon nach Überbrückungskrediten Ausschau gehalten. Doch nun steht die künftige Finanzierung. Es ist nicht viel, vor allem was den Investitionsstau betrifft. Was aber das Programm angeht, so können wir den Erhalt und auch den Einstieg in Zukunftsprojekte garantieren. Schon im Dezember hatte das slowakische Parlament die Rundfunkgebühr gekippt, allerdings ohne sich auf eine Anschlussfinanzierung zu einigen. Die konservative Regierung war nach einer monatelangen Dauerkrise kurz vor Weihnachten endgültig gescheitert. Im September stehen vorgezogene Neuwahlen an. Bis dahin versucht eine Expertenregierung, Ruhe in das Chaos zu bringen. Und immerhin konnten die zerstrittenen Parteien mitten im Wahl- und politischen Überlebenskampf einen Erfolg im letzten Anlauf vermelden. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, einen so hochwertigen Vorschlag vorzubereiten. halten, mit einer vorhersehbaren und stabilen Finanzierung, angelehnt an das Bruttoinlandsprodukt. Wie Sie wissen, wächst das BIP Jahr für Jahr. Diese Summe sollte für den RTWS also ausreichend sein. Ex-Regierungschef Eduard Heger hatte vorgeschlagen, den Öffentlich-Rechtlichen in der Slowakei jährlich eine Summe in Höhe von 0,15% des BIPs aus dem Staatshaushalt zu zahlen. Einige Abgeordnete hatten 0,19% gefordert, jetzt werden es 0,17% sein. Zusammen mit Werbeeinnahmen sind das 180 Millionen Euro für 4 Fernsehkanäle und 11 Radioprogramme, deutlich mehr als bisher. Die Rundfunkgebühr betrug pro Haushalt nur 4,64 Euro. Um zu überleben, musste Generaldirektor Machay jedes Jahr beim Finanzminister um Zuschüsse betteln, erklärt der parteilose Abgeordnete Christian Tschechowski. In den letzten Jahren ist der RTWS zunehmend abhängig vom Willen der Politiker geworden. Die Gebühr war schlicht nicht ausreichend und sie ist 20 Jahre nicht erhöht worden. Immer wieder berichten Radio und Fernsehen von Einflussnahme auf Posten oder Programm. Zuletzt verloren 4 Journalistinnen und Journalisten ihre Jobs, nachdem sie einen Parteitag der stärksten Oppositionskraft übertragen hatten. Dort wetterte der langjährige Ex-Premier Robert Fico gegen die Militärhilfe der slowakischen Regierung für die Ukraine. 5 Jahre nach dem Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten hat das Land im aktuellen Ranking der Pressefreiheit zwar Deutschland überholt. Umfragen unter Medienschaffenden und Attacken von Politikern, inzwischen aus fast allen politischen Lagern, sprechen allerdings eine andere Sprache. Die Höhe der Finanzierung durch den Staat sollte eigentlich in der slowakischen Verfassung festgeschrieben werden, doch dies ist im Parlament durchgefallen. Kritiker befürchten daher, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch erpressbarer werden könnte als ohnehin schon. Im Herbst steht auf jeden Fall ein Regierungswechsel an, vielleicht sogar ein Richtungswechsel, sollte der russlandfreundliche Fico zurück an die Macht kommen. Der Medienpolitiker seiner linkspopulistischen Partei, Dušan Jarjabek, war strikt gegen eine Verfassungsänderung. Und was, wenn eine neue Regierung sagt, wir geben weniger Geld, denn wir haben andere Prioritäten? Es ist doch völlig egal, wo das verankert ist. Eine Regierung kann die Verfassung ändern oder auch verletzen. Das ist hier ja schon oft genug passiert.
Slowakei. Ab 1. Juli trägt der Staat die Kosten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Plastik in allen Farben. Das polymere Material ist unverwüstlich. Was einmal ein Qualitätsmerkmal war, ist heute ein Problem. Wann und womit der Kunststoff in die Kunst einzog und wie er sich dort entfaltete, damit beschäftigt sich die Frankfurter Schirn in einer großen Schau, die Martina Weinhardt kuratiert hat. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Welches Kunstwerk eröffnet die Ausstellung?
Das ist ein ganz dramatischer Auftakt. Wir haben von James Rosenquist einen von diesen fantastischen Vinylvorhängen und darauf ist tatsächlich ein Panzer zu sehen, umflankt mit einem weiteren Kunstwerk von Erwin Fahlström, auf dem zu lesen ist SOLSD. Starker Auftakt, würde ich sagen.
Erklären Sie uns, warum?
Naja, also als Anfangszeit für die Ausstellung habe ich die 60er Jahre gewählt, weil das die Zeit war, die einerseits unser Umgang, wie wir mit dem Material umgehen, einfach grundlegend bestimmt hat. Zweitens war das die große Zeit der Pop-Art, die mit diesem neuen Material die wildesten Dinge gemacht hat und sich von der Elterngeneration absetzen wollte. Von daher steht das immer so leicht, weil das immer so schön bunt ist, unter dem Verdacht, dass es so harmlos ist. Und so harmlos, wie man das gemeinhin denkt, war die Pop-Art aber in weiten Teilen nicht.
Das heißt, was wollen Sie uns mit der Ausstellung Plastic World näher bringen?
Ja, die Plastic World ist ein Panorama, ein Ritt durch die Entwicklung des Plastik in der bildenden Kunst bis heute und vollzieht dabei die unterschiedlichen Wolten und Bewegungen, die dieses Material in dieser Zeit ausgesetzt war. Das heißt, es fängt an mit der Euphorie der Pop-Art, geht über Natur und Künstlichkeit, über Plastikutopien der 70er Jahre, Materialexperimenten bis hin zu ökokritischen Positionen der heutigen Zeit.
Plexiglas, Styropor, Silikon, Vinyl und Polyurethan. Was also nach diesem, wie Sie sagen, spektakulären Beginn sind die bemerkenswertesten Arbeiten, um einerseits zu zeigen, wie wichtig Plastik für die Kunst war und vielleicht auch jetzt schon gefragt, wann man anfing, sich kritisch mit diesem Material in der Kunst auseinanderzusetzen?
Ich könnte da weit ausholen. Wir haben da unglaublich
viele verschiedene
Erzählstränge. Also eine ganz wichtige Arbeit ist eine Rekonstruktion und die ist nicht nur eine großartige Arbeit von Otto Piene, Anemones in Air Aquarium. Das hat er 1976 produziert. Und an dieser Arbeit ist natürlich nichts mehr erhalten. Das heißt, das waren große Unterwasserlebewesen aus Vinylfolie. Diese Arbeit lagerte jetzt Jahre und Jahrzehnte in einem Dornröschenschlaf in Massachusetts. Und wir haben jetzt 2 Jahre damit zugebracht, diese Arbeit zu rekonstruieren. Und das gibt einfach schon einen ganz wichtigen Denkanstoß für die Ausstellung mit, nämlich die Haltbarkeit von Plastik. Die Ausstellung ist auch in weiten Teilen ziemlich dunkel, wie so eine kostbare Papierausstellung, weil wir Plastik im Alltag immer so als robust erleben wollen. Und das ist tatsächlich überhaupt nicht der Fall. Plastik ist zwar gekommen, um zu bleiben, und viele Teile des Plastik bleiben uns auch lange erhalten, aber das Objekt in der Form eben in den meisten Fällen nicht. Es gibt natürlich viele Plastikarbeiten, die trotzdem noch in einem guten Zustand sind. Sagen wir mal so, die unterschiedlichen Kunststoffe sind unterschiedlich haltbar. Und es gibt zum Beispiel Arbeiten aus den späten 60ern, frühen 70er Jahren aus Polyurethanschaum. Eine wunderbare Arbeit von einem italienischen Künstler Piero Gilardi, der einerseits Umweltaktivist war und in die Riege der Arte Povera-Leute gehört. Und der hat Mimikry-Naturlandschaften gemacht aus Polyurethanschaum. Und die hingen vor 6 Jahren noch an der Wand. Und wir haben sie in den Transportkisten ausgestellt, weil man sie heute kaum noch aus der Kiste rausbekommt, ohne sie wirklich schwer zu gefährden. Und das ist was, was uns in der Kunst, vor allem im Museumsbetrieb, die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch weiter stark beschäftigen wird.
Wie stark hat Plastik die Kunst verändert oder was wäre die Kunst ohne Plastik?
Also da ist es tatsächlich, sagen wir mal, anders zu betrachten, als was Plastik jetzt quasi mit der Umwelt und in unserer Gesellschaft gemacht hat. Weil man muss tatsächlich sagen, dass Plastik die Kunst unglaublich bereichert hat, weil es Freiheiten und Möglichkeiten eröffnet hat, die es mit anderen Werkstoffen nicht in dieser Form gibt. Also das sieht man an den Materialexperimenten, die in den 70er Jahren anfingen mit Polyurethanschüttungen als Performance von César. Oder auch Alina Schapotznikow, die Kaugummi-Skulpturen macht. Alles Dinge, die wahnsinnig spannend sind, die nah am Alltag sind, nah an unserem Alltagsmaterial und ganz andere Welten eröffnen können als jetzt eine zweidimensionale Malerei an der Wand.
Wir haben es ja schon angerissen, ökologisch problematisch. Sie haben auch schon gesagt, Sie haben einen italienischen Künstler, der das thematisiert hat. Aber wie sieht's so in der Gesamtschau aus? Sind Künstlerinnen und Künstler weltweit eher unproblematisch an diesen Werkstoff herangegangen oder hält sich es da die Waage?
Wir haben 2 Kapitel, die das kritisch betrachten. Ein Kapitel heißt Plastic Trash. Das hat interessanterweise schon in den späten 60ern, frühen 70ern angefangen mit einer Strömung, die parallel zur Pop Art verlief, nämlich dem Nouveau Realisme, die sich ganz klar kritisch geäußert haben. Also Künstler wie César, Armand oder der frühe Christo, Plastik als Verpackung. Und dann gibt es ein ganzes Kapitel mit ökokritischen Arbeiten, auch mit Künstlern aus dem globalen Süden, zum Beispiel Elias Siem aus Addis Abeba, der aus Isolierkabeln nahezu abstrakte, wunderbare Wandarbeiten macht, die aus zerschredderten Computerplatinen kollagiert sind.
Welches Zeichen soll mit der Ausstellung gesetzt werden? Ist das womöglich auch ein Zeichen für das Ende einer Ära oder wäre das zu naiv?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Plastik wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Nicht nur in der Kunst, im Alltag gibt es durchaus ja auch Aspekte, wenn Sie nur die Medizin betrachten, Prothesen, vieles mehr, wo Plastik tatsächlich unverzichtbar ist. In der bildenden Kunst finde ich das auch eine ganz spannende Frage, ob wir jetzt uns den Naturmaterialien stärker zuwenden oder ob wir uns ganz im 3D-Bereich und in der KI auflösen und Material für uns überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ja, das bleibt spannend zu beobachten.
Kuratorin Martina Weinhardt über Plastic World von morgen bis zum 1. Oktober in der Frankfurter Schirn. Dankeschön und schönen Restabend, Frau Weinhardt.
Ich danke Ihnen.
Weiter geht's mit Christian Neugebauer.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Eine Woche nach dem Start des bundesweiten Kulturpasses für 18-Jährige haben sich bereits mehr als 170.000 Menschen im zugehörigen Online-Portal registriert. Rund 190.000 Euro seien inzwischen für Kulturangebote abgerufen worden, sagte eine Sprecherin von Kulturstaatsministerin Roth der Funke Mediengruppe. Man bewerte das als guten Auftakt. Demnach beteiligen sich aktuell rund 6.200 Kulturanbieter mit 1,7 Millionen Produkten. Das Guthaben von 200 Euro kann seit vergangenem Mittwoch eingelöst werden. Berechtigt sind junge Leute, die dieses Jahr ihren 18. Geburtstag feiern und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Laut Statistischem Bundesamt sind das rund 750.000 Menschen. Die Kinderbuchillustratorin Lilo Fromm ist tot. Sie starb nach Angaben der Deutschen Presseagentur im Alter von 94 Jahren in Hamburg. Fromm illustrierte mehr als 250 Bücher. Eines davon war das Grimm-Märchen Der goldene Vogel. Dafür erhielt sie 1967 den Deutschen Jugendbuchpreis. Sie gestaltete auch Poster, Schulbücher sowie Grußkarten für UNICEF und die Schweizer Kinderhilfe. Fromm wurde 1928 in Berlin geboren. Später lebte sie lange Zeit in Frankreich. Das nach dem ermordeten slowakischen Journalisten Jan Kuciak benannte Investigativzentrum ICJK ist mit einem Verlegerpreis geehrt worden. Der Chefredakteur und Vorsitzende Lukas Stiko von der Initiative Jan Kuciak Investigativzentrum nahm heute den mit 10.000 Euro dotierten Pressefreiheitspreis des Medienverbands der Freien Presse in Berlin entgegen, wie der Verband mitteilte. Das ICJK in der Slowakei ist nach eigenen Angaben eine Non-Profit-Organisation, die sich dem investigativen Journalismus verschrieben hat. Jan Kuciak und seine Verlobte waren im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen worden. Der Journalist hatte über kriminelle Verstrickungen von Politik und Unternehmern berichtet. Das Verfahren um Vergewaltigungsvorwürfe gegen den französischen Regisseur Luc Besson ist endgültig eingestellt worden. Das Kassationsgericht in Paris sprach Besson erneut frei. Es gebe keinen Grund, eine Berufung zuzulassen, heißt es laut der Nachrichtenagentur AFP in der Entscheidung des Gerichts, das Urteile auf Rechtsfehler überprüft. Der juristische Streit dauerte rund 5 Jahre. Die Schauspielerin San Van Roy hatte mehrfach Anzeige gegen den Filmemacher erstattet. Besson hatte die Anschuldigungen zurückgewiesen und von einer einvernehmlichen außerehelichen Affäre gesprochen. Der Regisseur ist für Filme wie Im Rausch der Tiefe und Leon, der Profi, bekannt.
Und wie an jedem Mittwoch ist jetzt Zeit für die Filme der Woche, hoffentlich ab morgen auch neu im Angebot Ihres Lieblingskinos. Jörg Taschmann, in Deutschland gemacht bis ans Ende der Nacht. Im Februar bei der Berlinale wurde Thea Ehre für die beste Nebenrolle ausgezeichnet.
Wo warst du denn die letzten, was, 2, 3 Jahre?
Ich war auf Bali.
Ehrlich? Wie hieß es denn also? Du warst damals so plötzlich verschwunden.
Ja, ich habe einen Tapetenwechsel gebraucht.
Mhm. Bali. 2 Jahre.
Ich war im Gefängnis. Ich weiß, ich bin nicht gut im Lügen.
Ja, stimmt.
Es war mir einfach unangenehm, das zu sagen.
Weshalb warst du im Gefängnis?
Drogen.
Was ist das für eine Geschichte zwischen Drogen, Bali? Was hat Christoph Hochhäusler da gemacht?
Ja, wir haben hier eigentlich gerade eine Schlüsselszene gehört, die so vielleicht nach einer halben Stunde im Film dann auch stattfindet. Da treffen sich 4 Protagonistinnen. Da ist einmal die Transfrau Leni, die im Knast gesessen hat, weil sie mit Drogen gedealt hat. Und der hat die Polizei einen Deal angeboten, wenn sie es schafft, Viktor, einen Drogendealer, der mal DJ war und für den sie mal als Tontechniker gearbeitet hat, als sie noch ein Mann war, wenn sie es schafft, also diesen Viktor zu überführen, dann wird ihr eine Hafterleichterung in Aussicht gestellt. Und nun soll sie das mit Robert, einem verdeckten Ermittler, machen, der homosexuell ist und der mal mit Leni eine Liebesbeziehung hatte. Und dieses ungleiche Paar soll sozusagen jetzt in die Kriminalität eingeschleust werden. Und was wir da gerade gehört haben, ist so das erste Gespräch, wo Leni dann wieder auf diesen Viktor trifft.
Und welche Darsteller sind rund um Thea Ehre zu sehen?
Da ist vor allen Dingen der Darsteller des Robert, Timozin Ziegler, der spielt diese Figur des Polizisten, der da als verdeckter Ermittler einem Drogendealer zu Fall bringen soll, als einen innerlich zerrissenen Mann, der seine Gefühle und auch seine Wut eigentlich nicht im Griff hat, der immer versucht, souverän zu bleiben, aber eigentlich Leni nicht gewachsen ist, weil er doch irgendwie was für sie empfindet. Er will aber versuchen, das Berufliche und das Private zu trennen, was ihm irgendwie nicht gelingt. Also eigentlich ist es ein Film, der zwei Genres bedienen will. Er will einerseits eine Art Krimi sein, so psychologischer Krimi eher, andererseits eben auch so eine große Liebesgeschichte erzählen, eigentlich auch so ein Melodrama sein. Also Melodrama, finde ich, ist jetzt zu hoch gegriffen, aber schon so eine Geschichte über Leidenschaft und Liebe und auch über was ist Freundschaft, wo hört Freundschaft auf. Also solche Themen verhandelt der Film schon.
Ich höre aber raus, das Drehbuch von Florian Plumeier ist nicht ganz aufgegangen.
Es ist halt ein Konstrukt. Ich finde es schon sehr, sehr artifiziell, diese Geschichte. Sowieso die Obsession der Deutschen mit Krimi-Geschichten, die wir auch schon im Fernsehen haben, die dann aber auch von so einem doch sehr intellektuellen Filmemacher wie Christoph Hochhäusler fortgeführt wird, das hat ja mit der Realität von Polizeiarbeit nicht viel zu tun. Also man nimmt sozusagen dieses Milieu, um eigentlich etwas ganz anderes zu erzählen. Das bleibt trotzdem eine artifizielle Geschichte, aber es ist ihm immerhin gelungen, auch anhand der guten Darsteller und Darstellerinnen hier dann das kunstartifizielle Produkt doch mit einer gewissen Form von Leben zu füllen. Das spricht für den Film. Also man ist schon auch mit den Figuren dabei. Es gibt ein paar wirklich schöne Szenen, auch ein paar sinnliche Szenen. Dennoch finde ich, der Film hat sehr viel so von dem neuen deutschen Film in der Bundesrepublik zum 70er, 80er Jahre. Man fühlt sich teilweise schon auch an Fassbinder, teilweise auch an Wenders erinnert, der auch versucht hat, so Genrefilme manchmal zu drehen wie Hammett. Aber der Unterschied ist einfach, wenn ich einen Fassbinder-Film gesehen habe, habe ich alles geglaubt. Und dann war es mir egal, wo die Figuren herkommen, ob die heterosexuell, ob die homosexuell, ob die lesbisch waren. Die Figuren haben organisch immer gestimmt. Und hier habe ich immer das Gefühl, da versucht jemand sich auch ein bisschen an den Zeitgeist anzupassen. Und was mir fehlt hier in diesem Film, ist eine wirklich soziale und auch eine politische Dimension, abgesehen davon, dass jetzt eine Transfrau eine Hauptrolle spielt.
Der zweite Film, eine französische Vater-Tochter-Geschichte, die bei uns die Rumba-Therapie heißt. Das klingt für mich nach einer Komödie, stimmt das?
Es ist durchaus eine Komödie, sie wird auch als Komödie verkauft. Es ist aber mehr, wie ich finde. Und das macht den Film dann auch so angenehm. Es ist die Geschichte von einem Busfahrer, Toni, so Ende 50, fängt wunderbar an, der bringt immer die Kinder zur Schule. Der ist irgendwie in seiner Zeit stecken geblieben, trägt noch so eine Art, was eigentlich keiner mehr trägt, so ein Oberlippenbart, so ein Moustache.
Ach, das kommt alles
und
wieder.
Und dann macht er herrliche Englischkurse. Er bringt den Kindern Englisch bei, was total falsch ist, weil er ihnen Schimpfwörter beibringt und die Kinder sagen das dann alles nach. Es fängt wirklich sehr, sehr humorvoll an. Aber dann merkt man, dass der eigentlich nur mit diesen Kindern kann, wenn er sie fährt und wenn er sie bringt. Ansonsten hat der Mann eigentlich kein Leben mehr. Und dann klappt der zusammen, muss zum Arzt. Dieser Arzt, und das ist auch herrlich komisch, wird von Michel Houellebecq gespielt, ach, der ihm dann irgendwie klar macht, so geht das gar nicht. Und so kann er nicht weiterleben. Und er braucht einfach viel mehr soziale Kontakte. Und dann fällt Toni ein, eigentlich hat er eine Tochter, die er seit fast 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und nun will er irgendwas wieder gut machen, weil er auch nicht weiß, wie lange er noch zu leben hat. Und geht zu seiner Ex-Frau, versucht herauszubekommen, wo diese Tochter nun lebt. Und die ist ausgerechnet eine Tanzlehrerin. Und er hasst eigentlich Tanzen, muss aber in ihren Tanzkurs. Und dadurch kommt dann auch in dieser Figur wieder etwas. Was aber schön ist, das auch klingt erstmal nach Klischee so ein bisschen, aber es ist schön gemacht. Es ist durch viele kleine Szenen sehr lebenswert gemacht, sehr lebenstreu. Und Franck Dubosc, muss man wissen, den kennen wir hier in Deutschland eigentlich nicht. Frankreich ist ja ein Superstar, der macht Millionen mit Komödien, die wir Gott sei Dank alle nicht zu sehen kriegen. Weil wenn man denkt, dass die Monsieur Claude-Filme seicht sind, es geht auch in Frankreich noch seichter. Und von daher ist es eine schöne Überraschung, dass Franck Dubosc ja auch als Regisseur reüssiert, auch eine schöne Rolle spielt, auch tiefgründiger ist. Das hat viel auch was von Melancholie. Insofern war das für mich eine ganz positive Überraschung und ich habe den Film wirklich sehr gern gesehen.
Ja, was passiert denn jetzt zwischen Vater und Tochter? Also im Original heißt der Film ja Rumba de la Vie. Das klingt für mich ein ganz klein bisschen tiefgründiger Rumba des Lebens.
Na, Toni ist so ein typischer Mann, der eigentlich keine Gefühle zeigen kann, der nicht über Gefühle reden will. Der geht jetzt auch nicht zu seiner Tochter und sagt, du, ich bin dein Vater. Er bildet sich ein, dass das braucht noch ein bisschen Zeit. Also der hat auch Angst. Der steht nicht zu sich selbst. Und dann kommt es natürlich zu so einer Form von Annäherung. Und das muss man sich dann einfach im Kino anschauen, wie schön das auch inszeniert worden ist. Im Französischen gibt es diesen schönen Ausdruck Comédie Dramatique, also dramatische Komödie. Und das ist so eine Comédie Dramatique.
Jörg Taschmanns Filme der Woche, die Rumba-Therapie und bis ans Ende der Nacht ab morgen hoffentlich wieder im Kino Ihres Vertrauens. 1856 wurde sie eröffnet, die National Portrait Gallery in London. Jedes Jahr sehen sich mehr als 1,5 Millionen Menschen Gemälde und Fotos berühmter Persönlichkeiten an. Morgen öffnet die Kunstgalerie nach 3 Jahren wieder. Die Umbauten sind abgeschlossen. Gabi Biesinger über die neue Sammlungspolitik des Hauses und den Grund, weshalb es zu den Nachbarmuseen aufschließt.
Es fängt schon mit dem Eingang an. Der ist um die Ecke gerückt, sodass man sich nun nicht mehr von der geschäftigen Charing Cross Road aus über den engen Bürgersteig in das Museum schlängeln muss. Sondern die National Portrait Gallery hat jetzt auch einen Vorplatz mit Bänken und Bäumen bekommen, wie sich das für ein ordentliches Museum gehört, meint Direktor Nicholas Cullinan. Die meisten Museen haben einen Vorplatz. Unsere Nachbarn, die National Gallery, das British Museum, das V&A Museum hat sogar 2. Und wir wollten hier Licht reinbringen, einen neuen Eingang gestalten und das Museum zu einem echten Teil der Stadt machen. Und was auch gleich auffällt, wenn man auf den neuen Eingang zuläuft, man wird hier in der National Portrait Gallery künftig mehr Frauen begegnen. Die britische Künstlerin Tracy Emin hat 45 weibliche Gesichter gezeichnet, die einem von den neu geschaffenen 4 Meter hohen Eingangsportalen aus Bronze entgegenblicken. Die meisten gucken eher besorgt als fröhlich, aber das entspricht ja Emins generellem Blick auf die Welt. Innen ist das Museum heller geworden. Fenster, die während des Zweiten Weltkriegs zugebaut wurden, sind nun freigelegt. Bürobereiche wurden umgewidmet, sodass die Ausstellungsfläche wuchs. Kuratorin Flavia Frigeri freut sich, dass jetzt 48% der Gemälde, Fotografien und Skulpturen aus dem 20. und 21. Jahrhundert Frauen darstellen. Der Sinn der National Portrait Gallery besteht darin, die Menschen zu würdigen, die einen bedeutenden Beitrag geleistet haben zu diesem Land, seiner Geschichte, seiner Kultur und seinem gesellschaftlichen Leben. Historisch gesehen wurden so vor allem Amts- und Würdenträger gezeigt. Die wirkliche Veränderung besteht nun darin, genauer zu betrachten, welche Menschen zu unserer Geschichte beigetragen haben und aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen kommen. Das Museum fühlt sich jetzt viel inklusiver an. Zeitgenössische Promis wie der erfolgreiche Musiker Ed Sheeran oder natürlich die Königsfamilie in vielen Facetten hängen neben dem schwarzen, sozial engagierten Fußballer Marcus Rashford und dem führenden britischen Bioethiker Tom Shakespeare im Rollstuhl. Titel des modernen Gemäldes in knalligen Farben, Intellekt auf Rädern. Doch nicht nur was zeitgenössische Inklusivität angeht, hat die National Portrait Gallery den Zeitgeist aufgegriffen. Auch beim Blick in die Vergangenheit findet Aufarbeitung statt, etwa mit einer kleinen Abteilung über Widerstand gegen die Sklaverei. Und die spektakulärste Neuerwerbung für knapp 60 Millionen Euro ist das Meisterwerk des berühmten Porträtmalers Joshua Reynolds. Der bildete 1776 den ersten polynesischen Besucher auf der britischen Insel Mai lebensgroß in Öl ab. Der 19-jährige Mai traf den britischen Seefahrer Captain Cook auf Tahiti und begleitete ihn zurück nach London. Mai posiert selbstbewusst in weißen Gewändern mit schimmerndem Turban, barfuß, die Hände tätowiert, ernst in die Ferne blickend. Wie ein heller Schein in einem Raum mit konventionellen georgianischen Granden. Gut aussehend und liebenswürdig wurde er zum Liebling der Londoner Society. Obwohl Mai durch den westlichen Blick doch wie ein edler Wilder wirkt, wird durch ihn auch deutlich, wie die britische Kultur durch die Verschmelzung mit fremden Menschen, Ideen und Energien bereichert wurde. Kuratorin Lucy Peltz.
The first depiction of a person of color depicted with dignity.
Das Außergewöhnliche daran ist, dass es die erste Darstellung einer nicht weißen Person ist, die mit Würde, Erhabenheit und persönlicher Entscheidungsfreiheit dargestellt wird. Und es hat nichts mit dem Sklavenhandel zu tun. Es geht um die Begegnung Großbritanniens mit einer neuen Welt und um die Begegnung des Südpazifiks mit einer neuen Welt. Es geht also um Austausch. Und Kunst kann eine Brücke sein für solch einen Austausch. Und genau das repräsentiert dieses Porträt für uns.
Die National Portrait Gallery in London, morgen wird sie wieder eröffnet. Schon jetzt ist der neue Theaterpodcast da. Es geht um das Sommertheater. Gäste sind der Generalintendant des Mecklenburgischen Staatstheaters Hans-Georg Wegener und Verena Altenberger, die als Buhlschaft im Jedermann in Salzburg Open Air lieben lernte.
Das ist Magie, die da passiert. Also aus der Schauspielerinnenperspektive, aber ich glaube, genau das spürt natürlich auch das Publikum. Alle Sinne sind angeregt. Man ist noch viel mehr im Moment, weil ständig auch alles passieren kann. Wir hatten auch in Salzburg die absurdesten Situationen. Also dann fliegt plötzlich ein Hubschrauber drüber und man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Wir hatten einmal die lustigste Situation. Da sind sogar ein paar Leute aus dem Publikum gegangen, weil die, glaube ich, dachten, das gehört zur Inszenierung. Und dann haben sie sich gedacht, na, jetzt verunken sie alles. Und zwar gibt es ja diesen magischen Moment, wo der Jedermann gerufen wird, also quasi vom Tod oder aus dem Nimbus wird der Jedermann gerufen und da kommt ein Rufer von der Burg herunter und einer von innen aus dem Dom heraus und die ganze Stadt hat Gänsehaut, weil das hört man natürlich auch weit über den Domplatz hinaus und es wird viermal der Jedermann gerufen. Und nach jedem Jedermann-Ruf hat am Kapitelplatz ein Hund gebellt. Das war wirklich so, Jedermann! Und es ist einfach, da stehst du auf dieser Bühne, dann sitzt du in diesem Publikum und denkst dir, das ist auch Theater, diese Momente, die nur, das kann ja nur unter freiem Himmel passieren, das passiert absolut in einem Theaterraum nicht. Ja. Und abgesehen von den lustigen Ereignissen, wirklich auch die, wenn dann der Wind plötzlich kommt und man sensorisch nochmal eine ganz neue Empfindung hat, einfach weil sich die Temperatur verändert, weil sich die Lichtverhältnisse verändern auf diese natürliche, also die Natur spielt einfach mit. Und das ist für mich wirklich die größte Magie, die nur auf der Freilichtbühne so funktioniert.
Sommertheater, die neue Folge des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik, wartet ab sofort darauf, von Ihnen angehört zu werden. Auf morgen schaut jetzt Ulrike Timm.
Von faszinierendem Grusel spricht Gerrit Bartels im Tagesspiegel, wenn er an die fünf Männer denkt, die in einer Minikapsel zur Titanic abtauchen wollten. Ihre Abenteuerlust hat sie in Todesgefahr gebracht und im faszinierten Grusel wirft ihnen der Tagesspiegel lauter Literaturzitate hinterher, von Proust über Thomas Mann bis zum Philosophen Karl Jaspers, der mal schrieb, das Philosophieren wird ergriffen von der Forderung, es aushalten zu können, dass nirgends fester Boden ist, aber dadurch der Grund der Dinge spricht. Das Meer stellt diese Forderung. Dort ist keinerlei Fesselung. Das ist das unheimlich Einzige des Meeres. Hier die Sehnsucht, dort der Abgrund, hier Todessehnsucht, dort Freiheitsraum. Das klingt klug, wahr und schön, nützt aber derzeit nun auch nicht. Von wirklich gar keiner Faszination ist hingegen das Grauen begleitet, dem die 750 Geflüchteten ausgesetzt waren, als sie vergangene Woche versuchten, mit einem seeuntauglichen Boot nach Italien zu kommen. Die Süddeutsche Zeitung spricht von einer Wahrnehmungslücke, die zeige, dass es einen Unterschied in der Gesellschaft gäbe, Katastrophen zu begreifen. Adrian Kreie. Die Suche nach dem U-Boot deckt sich mit den Erzählmustern von Abenteuergeschichten und Hollywood-Filmen. Da schwingen Fitzcarraldo, Titanic und das Boot im Subtext mit. Das Unglück vor Südgriechenland verschwindet in den Unrechtsstatistiken. Der Mangel an bekannten Einzelheiten und Beweisen schafft Distanz. So bleibt die Geschichte vom U-Boot in der Öffentlichkeit ein Real-Life-Thriller, die Berichte vom Untergang der Flüchtlinge eine schlimme Nachricht, meint Adrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung. Für die Zeit besuchte Moritz von Uslar die Insel Sylt, die derzeit allerhand Aufregung mit Klimaaktivisten der letzten Generation erlebt. Dem eleganten Orange, das einem Edelgeschäft in Kampen die Fassade und die Fenster zuklatschte, begegnet man dort inzwischen mit trockenem norddeutschen Humor. Das hätte man nicht besser machen können. Regelrechte Schmerzen allerdings löste bei den Syltern die Farbe auf dem Reetdach aus. Das geht nie wieder raus. Vereinzelt allerdings könnten die Kleckereien sogar zu Wertsteigerungen auf der Insel der Superreichen führen, mutmaßt der Zeitreporter und zitiert Sprüche, die er hinter vorgehaltener Hand gehört hat. Das sieht doch eigentlich ganz geil aus, wie ein Kunstwerk von Damien Hirst. Ein Wirt will einige farbbekleckerte Malt-Whisky-Flaschen jedenfalls versteigern, zugunsten der onkologischen Kinderstation auf Sylt. All das berichtet die Zeit. Hochintensiv, authentisch, ohne Kompromisse. Das gilt nicht den Klecksern der letzten Generation. So beschreibt die Süddeutsche Zeitung das Spiel des Ausnahmeschauspielers Klaus-Maria Brandauer und fügt hinzu, ein unverbogener, selbstbestimmter. Brandauer feiert seinen 80. Geburtstag. Christine Dössel erinnert an seinen ersten Auftritt in der ersten Klasse, den regelsprengenden Struwwelpeter. der geborene Groß- und auch Selbstdarsteller. Brandauer übernimmt eben immer die Regie, auch wenn er in der Regie eines anderen spielt. Stets wirbt er für seine Figuren, verurteilt sie nicht, schreibt die Süddeutsche. Seine Intelligenz und Autarkie machen es ihm andererseits umso schwerer, sich auf Projekte mit anderen einzulassen. Und der Tagesspiegel gratuliert Brandauer mit einem echten Brandauer. Zitat: Ich habe nichts gegen die Rampensau, man muss schon vorkommen wollen. Ein Schauspieler, der behauptet, dass er nicht wirken und sein Publikum verführen will, dem glaube ich kein Wort.
Die Kulturpresseschau von und mit Ulrike Timm. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.